Das Thema, was wir heute hatten, war eingebettet und ausgebotet. Also ich habe das Oder nicht gehört, was hier schon verschiedentlich zitiert wurde. Und ich muss sagen, in der letzten Zeit ist tatsächlich so, aufgrund einer stärkeren Militarisierung auch der internationalen Politik, sicherlich bedingt durch eine ganze Reihe von Out-of-Area-Einsätzen der Bundeswehr, bei vielen entwicklungspolitischen Akteuren das Gefühl ausgekommen, man wird hier mit vereinnahmt, wird also praktisch unter so eine militärische Dominanz, die ja, Herr Bühler, Sie mögen dem widersprechen, manchmal eingenordet. Aber auf der anderen Seite dieses Thema ausgebotet, nämlich in dem Augenblick, wenn im Bereich der zivil-militärischen Kooperation, also des militärischen Konzepts oder der Force Protection, eben Aufgaben wahrgenommen werden, da fühlt man sich als NGO-Akteur so ein bisschen ausgebotet, also sieht das als einen Angriff auf die eigenen Domänen, obwohl ich würde das vom Volumen, was dort im Augenblick passiert, sicherlich noch nicht mit dem, was für die Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben wird, vergleichen wollen. In der letzten Zeit hat es allerdings, das ist mein zweiter Punkt, aus meiner Sicht ein Umdenken gegeben, und zwar ein Umdenken, das selbst von militärischer Seite wesentlich stärker auf die zivilen Konfliktlösungsstrategien verwiesen wird, dass es notwendig ist, hier zivile Konfliktlösung durch politisches Handeln, durch die Einbeziehung von oppositionellen, gesellschaftlichen, sogar bewaffneten Gruppen oder auch die Stärkung von zivilgesellschaftlichen Institutionen. Also hier hat es ein Umdenken gegeben, das wurde auch heute aus meiner Sicht deutlich. Deswegen würde ich, ist mein nächster Punkt, auch diejenigen Akteure, die in der Entwicklungspolitik oder auch bei den NGOs tätig sind, durchaus zu einem stärkeren Selbstbewusstsein und zu mehr Optimismus auffordern, weil wir haben durchaus Grund, selbstbewusst zu sein. Ich glaube, wir haben einiges gezeigt in der Vergangenheit, was wir können. Dieses sollte uns allerdings nicht dazu verleiten, dieses Selbstbewusstsein zu Business as usual zurückzukehren, denn diese zunehmende Verschränkung von Entwicklungs- und Sicherheitspolitik erfordert Antworten. Das muss ich ganz ehrlich sagen, die haben wir heute noch nicht. Die hat die Entwicklungspolitik nicht, die hat aber auch die Sicherheitspolitik, die Innenpolitik noch nicht. Und da glaube ich, da sollten wir uns also ein bisschen stärker damit beschäftigen, aus einer Igelstellung, weil gerade aufgrund dieses Angriffs, vermeintlichen Angriffs auf unsere Domäne, sind wir NGOs manchmal in so eine Abschottung gegangen oder in eine Verteidigungshaltung. Deswegen glaube ich, wir sollten aus dieser Igelstellung herauskommen, um uns mit dieser zunehmenden Verschränkung von Sicherheits- und Entwicklungspolitik auseinanderzusetzen und unsere eigenen Standpunkte, das gehört aus meiner Sicht dazu, eigene Standpunkte und Arbeitsweisen auch einmal kritisch zu hinterfragen. Und dazu gehören aus meiner Sicht drei Punkte. Auf der einen Seite eine intensivere Diskussion des Zusammenhangs von menschlicher Sicherheit und Entwicklungs- und Sicherheitspolitik. Das wäre, sagen wir mal, der erste Bereich. Der zweite Bereich, eine intensivere Diskussion von Entwicklungs- und Sicherheitspolitik. Häufig gibt es ja entweder eine Sprachlosigkeit oder aber aneinander vorbeireden, weil man sich auch nicht so richtig versteht. Und der dritte Punkt, aus meiner Sicht, mutige Reformen bei der Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit militärischen Akteuren vor Ort. Da gibt es ja durchaus eine Diskrepanz zwischen dem, was in der Praxis vor Ort passiert, und dem, wie wir das hier manchmal in unseren Schreibstuben denken. Zu den drei Punkten vielleicht einige Ausführungen. Erster Punkt, intensivere Diskussion des Zusammenhangs von menschlicher Sicherheit und Entwicklungs- und Sicherheitspolitik. Es gibt einen statistischen Zusammenhang zwischen dem Stand der menschlichen Entwicklung, Human Development Index, und dem Ausmaß von bewaffneten Konflikten in Entwicklungsländern. Und es gibt einen zweiten statistischen Zusammenhang zwischen militärischen Einsätzen, häufig eben von Vereinten Nationen oder aber von hybriden Formen, und dem Rückgang von gewaltsamen Zusammensetzungen. Das sollte uns als Entwicklungspolitiker durchaus zu denken geben. Das heißt, es gibt hier eine Wirkung militärischer Intervention zugunsten einer menschlichen Entwicklung. Und das heißt letztendlich, und wir haben gerade die Situation im Kongo, wir erleben das ständig im Sudan, was dort passiert, wir erleben es an anderen Stellen. Das heißt für mich in letztendlicher Konsequenz, dass selbst humanitäre und entwicklungspolitische Organisationen eine militärische Intervention fordern müssen, nicht nur gutheißen müssen, fordern müssen, wenn es da um den Schutz der Zivilbevölkerung geht. Allerdings aus meiner Sicht, das will ich jetzt nicht weiter ausführen, unter Beachtung sehr restriktiver Bedingungen. Der zweite Punkt, eine intensivere Diskussion mit den sicherheitspolitischen Akteuren. Ja, vielleicht hier auf der, hier will ich durchaus darauf hinweisen, auf der operativen Ebene hat sich gezeigt, dass Militär einerseits und humanitäre und entwicklungspolitische Organisationen andererseits unterschiedliche Vorgehensweisen haben, die auf unterschiedlichen Zielsetzungen basieren. Zum Beispiel, dass für das Militär ist häufig die Zielsetzung auf der operativen Ebene heißt Force Protection. Das hat ganz, ganz bestimmte Auswirkungen auf die Gestaltung der Maßnahmen. Bei entwicklungspolitischen und humanitären Organisationen geht es hier um Nachhaltigkeit oder Do No Harm. Und das hat wieder ganz, ganz spezifische Ausgestaltung der Maßnahmen zur Folge. Das heißt, wir arbeiten uns häufig an diesen Differenzen ab, anstatt zu gucken, gibt es gegebenenfalls eine Zielsetzung, unter die sich diese im Augenblick konkurrierenden operativen Zielsetzungen subsumieren lassen, nämlich Voraussetzungen zu schaffen für die Entwicklung einer langfristig stabilen politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklung. Das heißt, das wäre ein Ziel, unter das sich sicherlich sowohl militärische wie auch entwicklungspolitische Akteure subsumieren lassen und auf dieser Grundlage dann zu schauen, welche Beiträge sind notwendig, um diese Zielsetzung zu erreichen und wer kann aufgrund seiner komparativen Vorteile oder aber auch aufgrund seiner komparativen Schwächen hier den jeweils besten Beitrag leisten. Ich glaube, da kämen wir eher zu einer vernünftigen Arbeitsteilung, als wenn wir uns hier abarbeiten. Letzter Punkt, die mutigen Reformen bei der Gestaltung der Zusammenarbeit mit militärischen Akteuren bei unserer Arbeit vor Ort. Ich glaube, das ist der Bereich, wo noch am wenigsten nachgedacht worden ist. Ich weiß nicht, wo die Diskussion in 5 Jahren stehen wird. Jedenfalls wird es nicht die gleiche Diskussion sein, die wir heute führen. Wir müssen selbst unsere humanitären Prinzipien aus meiner Sicht hinterfragen, weil nicht immer dienen die Prinzipien von Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit können nicht in allen Situationen wirklich ziehen, weil welcher entwicklungspolitische Akteur, der zum Teil Gelder von staatlicher Stelle empfängt, ist tatsächlich unabhängig, wenn man die Situation von Frauen, von benachteiligten Bevölkerungsgruppen sich anschaut, kann man tatsächlich unparteilich sein, wenn man sich die Überlegung macht, was passiert eigentlich nach der humanitären Operation. Ich plädiere also hier durchaus für eine sehr, sehr kritische Hinterfragung unserer bisherigen Vorgehensweisen, um zu schauen, wie kommt man pragmatisch und am Interesse der Bevölkerung, langfristigen Interesse der Bevölkerung interessiert, zu Fallgestaltungen, wie man in verschiedenen Situationen mit dem Militär agiert. Ich glaube, das ist sicherlich Sprengstoff auch für uns als zivilgesellschaftliche Akteure, aber das heißt nicht, dass man das nicht auch anpacken sollte. Vielen Dank.